Guten Morgen, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Kiem, ich bin Pfarrer von der Freien Evangelischen Gemeinde. Ich bin verheiratet, wir haben zwei erwachsene Kinder. Und alles andere müssen wir anrufen oder schreiben oder wie auch immer. Ich bin gerne hier gekommen nach Aarau, auch wenn es Schnee geht auf der Strasse, aber es ist gut gegangen. Wir sind in der Adventszeit. Advent bedeutet Leben mit der Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Als Christ lebe ich eigentlich ständig in der Adventzeit, weil ich rechne eigentlich immer damit, dass Jesus wiederkommt, nicht nur vor Weihnachten. Von daher, Advent ist auch Hoffnung, von daher habe ich das ganze Jahr Hoffnung, weil ich ja eben das ganze Jahr im Advent lebe. Es geht heute um das Thema Leben mit einer prophetischen Perspektive. Echte Prophetie hat in der Regel mit drei Aspekten zu tun. Zum einen mit der Vergangenheit, dann mit der Gegenwart und dann auch mit der Zukunft. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Jesaja in einem Text, den wir heute vertiefen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir ab und zu innehalten in unserem Leben und über die biblische Hoffnung nachdenken und uns daran ausrichten. Wir wollen uns heute fragen, wo stehen wir eigentlich in dieser Welt? Dann aber auch, wohin sind wir unterwegs? Und was beschäftigt mich eigentlich in dieser Zeit, wo wir mittendrin stehen? Nun, welche sind deine Quellen, Informationsquellen, wonach du deine Lebensperspektive ausrichtest? Viele informieren sich an den Medien. Ich stelle fest, wenn ich mich an den Medien orientiere, bekomme ich eine düstere Lebensperspektive. Es gibt kaum Hoffnungen in den Medien. Aber es ist so, die Menschen hören lieber Bad News anstelle von Good News. Das Problem ist, dass wir manchmal meinen, dass das die einzige Realität ist. Und wir vergessen ganz, dass es da noch viel mehr gibt, eine viel größere Realität, eine viel größere Perspektive, die Gott schon vor Tausenden von Jahren offenbart hat. Ich möchte dich einladen, frag dich einmal, aus welchen Quellen nährst du deine Lebensperspektive, deine Zukunftserwartung, wovon wird sie bestimmt? Bist du eher ein hoffnungsvoller Mensch oder siehst du eher schwarz? Bist du zukunftsverdrossen? Eine Umfrage der Universität von St. Gallen mit dem Thema Hoffnungsparameter von 2018 hat Folgendes ergeben. Wer ist die Hoffnung für dich? Als erster Punkt, ich gehe nur auf das kurz ein, heißt es, ich setze meine Hoffnung auf mich selbst. Ich finde das krass. Und wenn ihr die 15 Punkte mal ganz kurz durchkennt, dann wird euch etwas auffallen. Was fällt auf? Gott als Hoffnung fehlt gänzlich. Wir Menschen im Leben haben eine Perspektive, die ohne Gott klarkommt. Ich glaube, das bedeutet auch wenig Perspektive, wenig Hoffnung, wenig Freude. Ich glaube, wenn die Hoffnung fehlt, dann gibt es wenig Freude. Wenig Glaube, wenig Motivation. Ich glaube, wir steuern auf eine Art allgemeine Depression hin, wenn wir nicht schon längst da drin stecken. In dieser Situation hat der Bote Gottes einen Auftrag. Der Prophet hat eine zusätzliche Informationsquelle. Und ich meine jetzt nicht irgendwelche herausgerufenen Propheten oder so mit speziellen Begabungen. Nein, ich rede von uns Christen. Ich glaube, wir Christen haben eine zusätzliche Informationsquelle, aus der wir schöpfen können, nämlich das Wort Gottes. Und wir schauen uns heute eine Botschaft aus dem Jesaja an, und da geht es um die Zionstadt. Die Zionstadt ist nichts anderes als Jerusalem. Und er hat eine Botschaft für diese Stadt, eine Perspektive der Hoffnung. Ganz kurze Geschichte. Das Volk Gottes ist in einer schwierigen Situation. Jerusalem ist in einer schwierigen Situation. Das Nordreich wurde deportiert. Und Jerusalem wusste, die Nächsten, die dran sind, das sind wir. Ganz schwierig. Keine Hoffnung. Und jetzt spricht der Prophet in diese Situation hinein. Und ich möchte so drei Merksätze heute nennen, und die lohnt es sich aufzuschreiben. Der erste Merksatz lautet: Halte trotz der äußeren Situation an den Tatsachen Gottes fest. Halte trotz der äußeren Situation an den Tatsachen Gottes fest. Jesaja 52, zuerst den Vers 7. Was für eine Freude! Über die Berge kommt der Siegesbote herbeigeeilt. Er bringt gute Nachricht. Er verkündet Frieden und Rettung. Er sagt zur Zionstadt: Dein Gott ist König der ganzen Welt. Gott herrscht. Aber das konnte Jesaja nicht wirklich sehen. Im Gegenteil, die Situation sprach dagegen. Das Nordreich wurde deportiert und da war nichts zu sehen von Gottes Herrschaft. Und trotzdem sagt er: Dein Gott ist König der ganzen Welt. Das ist eine Tatsache, auch, an der auch ich festhalten möchte. Egal wie die Umstände in dieser Welt sind, egal was Corona alles bewirkt und wo wir mittendrin stecken, ich bin überzeugt, Gott herrscht in dieser Welt. Der Prophet orientiert sich nicht an den Medien und an der aktuellen Situation. Er hat eine andere Quelle und somit eine andere Perspektive. Er lebt in den Tatsachen Gottes. Wenn wir Nachrichten schauen, dann springt uns ein Wort in der heutigen Zeit ständig praktisch entgegen. Krise, Krise und nochmals Krise. Ich meine jetzt nicht nur Corona. Auf der ganzen Welt Kriege, Hungersnöte und so weiter und so weiter. Und ja, diese Krisen sind Tatsachen. Aber sie sind nicht die einzige Tatsache. Sie sind nicht die Tatsache, die unser Leben letztlich bestimmt. Jesaja sagt zu seinem Volk, zu Jerusalem und auch zu uns: Dein Gott ist König der ganzen Welt. Am Pfingsten haben die Apostel den Heiligen Geist empfangen und sie fingen an zu predigen. Und da gab es ein Wunder. Jeder predigte in einer anderen Sprache, die er nicht mal erlernt hat. Es heißt da in Apostelgeschichte 2, Vers 11: Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Warum erzähle ich diese Geschichte? Was haben die Apostel verkündet? Wir haben es gelesen. Die wunderbaren Dinge, die Gott getan hat. Das war ihre Perspektive, ihre Ausrichtung. Darauf achteten sie in ihrem Leben. Trotz allem, was du siehst und erlebst, Gott herrscht. Gott ist König. Ich glaube, es ist unsere Herausforderung, festzulegen, welche Quellen wir nehmen und wonach wir unser Leben ausrichten. lassen wir uns mehrheitlich von Medien prägen, von den Medien. Dann ist es nicht verwunderlich, dass wir ein negatives Weltbild haben und denken, ja, es geht alles den Bach runter. Oder schöpfen wir aus Gottes Wort? Lassen wir uns von Gottes Wort, von der Bibel lenken und haben dadurch eine hoffnungsvolle Perspektive. Es geht nicht alles den Bach runter. Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob wir 30 Minuten im Tag in den News lesen und 5 Minuten im Wort Gottes oder ob wir 30 Minuten im Wort Gottes lesen und 5 Minuten in den News. Das macht etwas mit unserem Leben. Das prägt uns, ob wir Krisenwasser trinken oder lebendiges Wasser, das uns nährt, das gut ist, das Leben spendet. Schauen wir uns im Bibeltext mal einige Tatsachen an, die uns leiten können und sollen. Das eine haben wir schon gesehen, dein Gott ist König der ganzen Welt. Also Gott regiert. Dann in Vers 8 geht es weiter. Der Herr kehrt nach Zion zurück. Und das ist eine Hoffnung, die wir Christen haben. Jesus wird eines Tages auch wieder zurückkommen und uns zu sich nehmen. Was für eine Perspektive. Dann Vers 9. Der Herr hat Erbarmen mit seinem Volk. Wir haben einen Gott voller Erbarmen. Und dann noch Vers 10. Der Herr hat seinen heiligen Arm erhoben. Das sind Tatsachen, die es galt zu glauben. Die Tatsachen waren den menschlichen oder dem menschlichen Auge von damals verborgen, als Jesaja diese Prophetie aussprach. Und es gibt auch in unserem Leben Situationen, bei denen wir Gottes erhobenen Arm, der regiert, nicht sehen. Dass wir sein Erbarmen nicht fühlen und nicht erkennen. Aber wir können es in seinem Wort lesen. Wir können es im Glauben annehmen für unser Leben. Lebst du mit diesen prophetischen Perspektiven? Herrscht Gott in deinem Leben? Hat er seinen Arm erhoben? Ist er der, der regiert? Hat er Erbarmen mit dir? Wir sehen zum Beispiel in der Apostelgeschichte, als sich das Evangelium ausbreitete, dass Gott stets voranging und seine Jünger folgten ihm. Das ist bis heute so. Gott geht voraus und wir dürfen und, ich sage einmal, müssen ihm folgen. Es passiert immer dann das Entscheidende, wenn wir Gott vertrauen und aufgrund dieses Vertrauens handeln. Und dann greift Gott ein. Wir sehen nicht zuerst das Wunder. Das Wunder passiert im Nachhinein. Ich möchte eine ganz kleine Geschichte erzählen, die wir erlebt haben in Ephretikon. Wir haben vor 3 Jahren ein Landstück gekauft, ein Grundstück, haben darauf eine alte Schreinerei, eine Fensterfabrik mitgekauft, die haben wir umgebaut. Und das Ganze hat über 5 Millionen gekostet. Wir hatten keine Million zusammen. Und Gott hat es möglich gemacht, weil wir Schritte gewagt haben im Glauben, im Vertrauen. Wir kamen zum Entschluss, das ist Gottes Weg für uns. Und wir wollen diesen Weg gehen, auch wenn das Geld noch nicht da ist. Und wir haben zinslose Darlehen bekommen, wir haben zusammengelegt, wir haben von der Bank, vom Bund EFEGE Geld bekommen. Und heute sind wir in einem wunderbaren Gebäude. Und ja, wir sind am Schuldentilgen. Wir haben ein Projekt, 1 Million in 5 Jahren. Da legen wir immer wieder zusammen. Aber Gott hat etwas möglich gemacht, das menschlich gesehen ja nicht gerade so einfach war. Bedenke einmal Folgendes. Die Bibel sagt, dass der Satan umhergeht, wie ein brüllender Löwe und schaut, wen er verschlingen kann. Warum hat dich der Satan noch nicht verschlungen? Warum gibt es die Freie Evangelische Gemeinde hier in Schönenwerth oder FEG Aarau? Warum gibt es diese Gemeinde noch? Warum hat sie der Satan nicht verschlungen? Weil Gott regiert. Weil Gott regiert. Der Satan mag eine gewisse Macht haben, aber diese Macht ist eingeschränkt, weil Gott über alles herrscht. Warum hat Gott nach dem Zweiten Weltkrieg sein Volk an einen Ort verpflanzt, der umgeben ist mit lauter Feinden von den Juden, von den Israeliten? Warum? Ich glaube, weil er sie dort als Zeugen gebrauchen will. Und warum gibt es dieses Volk noch an diesem Ort? Sie wurden schon mehrfach angegriffen, mit numerischer Überlegenheit, und trotzdem gibt es Israel immer noch. Warum? Weil Gott regiert. Weil Gott alles in der Hand hat. Weil Gott der König ist. Ich glaube, im Advent zu leben heißt, mit einer prophetischen Perspektive zu leben. Gottes Wort zu vertrauen, diese Hoffnung zu sehen, zu haben, die in seinem Wort vorkommt. Tue das, was Gott sagt in seinem Wort. Lebe mit dieser Perspektive. Und du wirst erleben, dein Leben gelingt. Das sagt schon der Psalm 1. Wer über Gottes Wort nachdenkt, Tag und Nacht, danach lebt, dessen Leben gelingt. Das heißt nicht, es geht immer alles gut. Aber es kommt zum Ziel, an das Ziel, das Gott uns Menschen setzt. Ich glaube, es ist nicht unwichtig, wer in der Schweiz das Sagen hat, wer in Amerika regiert, wer im Osten regiert. Aber viel wichtiger ist, dass Gott König dieser Welt ist und regiert. Aus prophetischer Perspektive zu leben heißt zum einen, halte trotz den äußeren Umständen an den Tatsachen Gottes fest. Etwas Zweites. Was es heißt, als prophetische Perspektive zu leben. Wieder zum Mitschreiben. Richte deinen Sinn auf das, was Gott tut und was er sagt. Richte deinen Sinn auf das, was Gott tut und was er sagt. In Vers 8 lesen wir: Horch, die Wächter der Stadt rufen laut. Sie jubeln vor Freude. Denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr auf den Berg Zion zurückkehrt. Diese Wächter hielten Ausschau nach den Verheißungen Gottes, dass sich Gottes Verheißungen erfüllen. Es sind Menschen, die rechnen mit der Perspektive, dass Gott regiert. Sie haben die Trümmerstätte Jerusalem vor Augen und sehen, dass Gott zurückkommen wird. Ich habe mich gefragt, auf wen höre ich? Wenn ich am Morgen zur Arbeit gehe, dann hörst du viele Stimmen. Die einen sagen das, die anderen sagen etwas anderes. Auf wen hörst du? Wem schenkst du dein Herz? Wem glaubst du? Jesus sagt einmal, meine Schafen hören meine Stimme. Hören wir Gottes Stimme? Oder welche Stimmen hören wir und verinnerlichen wir? Ich glaube, es macht Sinn, den Tag mit Gottes Stimme anzufangen, auf Jesus zu hören, was er uns sagen möchte. Wir gehen ganz anders in diesen Tag hinein. Und wenn wir heute die Probleme der Welt sehen, dann denken wir doch, oh, es kommt nicht gut. Es geht wirklich den Bach herunter. Und wenn wir die Bibel lesen, dann bekommen wir eine Sicht schon im Buch Daniel, die wirklich davon spricht, oder sie sagt, das letzte Weltreich steht auf tönernen Füßen, also etwas Zerbrechliches. Und ich glaube, ja, wir leben in einer zerbrechlichen Welt. Wirklich. Ein kleines Beispiel. Der Einsturz vom World Trade Center haben Terroristen angeblich mit Messern, mit Teppichmessern bewirkt. Sie haben die Piloten im Flugzeug mit Teppichmessern überwältigt. Teppichmesser reichen, um die Weltsymbole dieser Welt der Macht zum Einsturz zu bringen. Ist das nicht verrückt? Das ist der Wahnsinn. Worauf sind unsere Augen gerichtet? Die Wächter sagen, sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr auf den Berg Zion zurückkehrt. Jetzt ist ganz wichtig zu wissen, zur Zeit von Jesaja war das noch längst keine Realität. Das war nicht der Fall damals. Ich habe schon gesagt, zur Zeit von Jesaja war das Nordreich von den Assyrern erobert. Aber die Wächter hatten einen Glaubensblick. Sie sahen mehr, sie sahen weiter. Lasst uns einmal anhand eines Textes verschiedene Perspektiven uns ansehen. Ich habe dazu 4. Mose ausgewählt, Kapitel 13, die Verse 25 bis 33. Nach 40 Tagen hatten die 12 Männer ihre Erkundungen abgeschlossen und kehrten zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinde nach Kadesh in der Wüste Paran zurück. Mose Erkundschafter ausgesandt ins verheißene Land. Sie wollten erkunden, wie es dazugeht. Und die kamen jetzt zurück. Sie erzählten, was sie gesehen hatten und zeigten die mitgebrachten Früchte vor. Sie berichteten Mose, wir haben das Land durchzogen, in das du uns geschickt hast, und wir haben alles genau angesehen. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh hier seine Früchte. Was ist das für eine Perspektive? Eine Perspektive der Frucht, der Hoffnung, des Wohlstandes. Aber jetzt geht es weiter. Aber die Leute, die dort wohnen, sind stark und ihre Städte sind groß und befestigt. Was ist das für eine Perspektive? Die Perspektive der großen Feinde oder der Probleme, die es gibt. Das Volk war aufgebracht gegen Mose. Perspektive der Angst. Kennen wir wahrscheinlich auch, oder? Aber Kaleb beruhigte die Leute und rief, wir können das Land sehr wohl erobern, wir sind stark genug. Perspektive des Mutes, des Gottvertrauens, man könnte vielleicht auch sagen, der Überheblichkeit, ist nicht so ganz eindeutig. Doch die anderen Kundschafter sagten, wir können es nicht. Das Volk im Land ist viel stärker als wir. Sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben, es verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Männer, die wir dort gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anaks. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor. Und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Was ist das für eine Perspektive? Nicht die Perspektive, die realistisch ist, sondern die Perspektive des Unglaubens. Oder die Riesen waren nicht so groß und sie waren wie Heuschrecken. Die waren vielleicht ein bisschen größer gewachsen, aber nicht dieses Verhältnis. Und das Land hat die Menschen auch nicht verschlungen. Eine Perspektive des Unglaubens. Das war das Verhalten des Volk Gottes. Es setzte sich nämlich die Mehrheitsmeinung durch. Und es ist nicht immer gut. Die Mehrheit hat nicht immer recht. Und das ganze Volk leidete. Oder 10 Kundschafter, es ist eine Katastrophe. Und 2 hatten Vertrauen und Glauben an Gott. Wie wir leben, mit welcher Perspektive wir leben, das vermitteln auch wir, zum Beispiel ganz stark unseren Kindern. Haben wir eine hoffnungsvolle Perspektive oder eine Weltuntergangsperspektive? Wie sieht das in unserem Alltag aus? Und am Sonntag gehen wir dann vielleicht noch ein bisschen zur Kirche, im Moment gerade nicht, im Moment sitzen wir zu Hause, aber dann wird noch die Predigt und der Lobpreis und die Moderation auseinandergenommen und kritisiert und so. Und dann wundern wir uns, dass unsere Kinder nicht mehr gerne in die Kirche wollen. Was für eine Perspektive haben wir? Eine Perspektive des Glaubens, der Hoffnung, der Freude? Oder ist alles so eingetrübt? Natürlich lebe ich in dieser verrückten Welt. Und doch hat die Bibel eine andere Realität, nämlich Gott herrscht. Darf ich dich fragen, siehst du die Früchte oder siehst du die Feinde? Was siehst du? Denk einmal darüber nach, wie sieht deine Lebensperspektive aus? Wagst du etwas oder bist du resigniert? Hast du Hoffnung oder sagst du ständig, ach, das geht doch nicht? Ich glaube, Gott möchte uns helfen, die Früchte zu sehen, das Land einzunehmen. Ich glaube, er möchte uns eine prophetische Perspektive geben, eben Gott regiert. Wir haben bis jetzt so zwei Punkte gesehen, was es heißt, mit prophetischer Perspektive zu leben, nämlich halte trotz der äußeren Situation und Umständen an den Tatsachen Gottes fest. Und das zweite, richte deinen Sinn auf das, was Gott tut und was er sagt. Und jetzt noch ein letztes. Lebe mit dem, was sicher kommt. Lebe mit dem, was sicher kommt. Jubelt vor Freude, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat Erbarmen mit seinem Volk. Er befreit Jerusalem. Er greift ein. Er hat seinen heiligen Arm erhoben vor den Augen aller Völker. Bis in den letzten Winkel der Erde sehen sie, wie unser Gott uns rettet. Das ist der Aufruf an die Trümmerstätte. Gott nimmt sich der Hoffnungslosen an. Wir haben ein ähnliches Bild im Propheten Hesekiel. Ich finde das sehr beeindruckend, darum erzähle ich das. Hesekiel sieht eine Trümmerstätte mit lauter Knochen, verstreut in einem Tal in der Wüste. Tot, kein Leben. Und er bekommt den Auftrag, zu diesen Knochen zu sprechen, zu predigen. Und während er spricht, das Wort Gottes ausspricht, fügen sich diese Knochen zusammen und es entsteht Leben, es entsteht eine riesige Armee. Gott tut Wunder. Wir haben sicher einige, die jetzt zuschauen, die sagen können, ja, Gott hat in meinem Leben auch schon Totes wieder lebendig gemacht. Vielleicht war deine Ehe tot. Und Gott hat dir wieder Leben eingehaucht und ihr seid immer noch ein Paar und liebt euch und geht zusammen vorwärts. Vielleicht hat er deine Trümmerkindheit genommen und hat dich innerlich heil gemacht. Ein neuer Mensch. Gott tut Wunder. Vielleicht hat er aus deiner Trümmerfamilie eine Familie gemacht, die anderen dient, die für andere lebt, die heute ein Lebenszeugnis ist. Gott tut Wunder. Und damit wollen wir rechnen. Das ist eine Perspektive, für die es sich lohnt zu leben. Der Herr hat seinen heiligen Arm erhoben. Gott ist aktiv. Er hat seine Ärmel nach hinten gekrempelt und wirkt unter uns heute, jetzt, in dieser Zeit. Gott hat in Jesus Christus seinen mächtigen Arm erhoben, hat alle Sünde auf sich genommen, damit wir leben können, damit wir heil werden können. Jesus ist der Sieger. Er hat den Sieg bereits errungen. Und ich möchte euch die Perspektive noch etwas erweitern, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Jesus sagt einmal im Johannesevangelium, wer an ihn glaubt, geht nicht verloren, hat ewiges Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod ins Leben durchgedrungen, wird nimmer mehr dürsten, wird Ströme von lebendigem Wasser haben, wird das Licht des Lebens haben, wird in Ewigkeit nicht sterben, wird die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich finde das überwältigend. Was für eine Perspektive haben wir? Was für eine Freude? Was für eine Vollmacht? Was für ein Leben? Da ist nichts davon die Rede. Es geht alles den Bach runter. Ich warte auf Jesus und erlebe jetzt schon ganz vieles, was da beschrieben ist. Und ich wünsche dir persönlich und euch als Gemeinde, dass ihr diese Perspektive habt, diese Perspektive der Hoffnung, des Lebens. Und wenn du in den Stürmen drin steckst mit deinem Lebensboot, dann ist Jesus mit dabei. Er lässt dich nicht allein. Und er kann Stürme wieder beruhigen. Das macht er nicht immer sofort, aber er ist dabei. Nun, welche Perspektive wir haben, hat etwas mit unserem Leben zu tun. Hätte das Volk Israel auf Kaleb und Josua gehört, dann hätten sie nicht 40 Jahre in der Wüste kreisen müssen. Weil das war die Folge ihres Unglaubens. Sie lebten in einer 40-jährigen Krise, anstatt dass sie das gelobte Land eingenommen haben und den Überfluss gekostet hätten. Du musst dich entscheiden, welcher Quelle du vertraust. Den Medien, den Stimmen, die es sonst noch gibt. Es gibt ganz viele Quellen. Oder Gott, Gottes Wort. Das, was er sagt. Lebe mit einer prophetischen Perspektive. Das bedeutet, halte trotz der äußeren Situationen den Tatsachen Gottes fest. Es bedeutet, richte deinen Sinn auf das, was Gott tut und was er sagt. Und lebe mit dem, was sicher kommt. Ich bete. Vater im Himmel, Jesus Christus, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du ein Gott bist, der sich nicht zurückgezogen hat und uns dem Schicksal überlassen hat, sondern du bist unser Schicksal, du lebst, du regierst. Und eines Tages werden das alle Menschen erkennen. Und danke, durften wir es jetzt schon erkennen und dürfen wir dir nachfolgen. Bist du unser Gott? Lebst du? Danke vielmals. Ich freue mich, dürfen wir Hoffnung haben, Zuversicht. Das nächste große Ereignis wird das sein, dass du zurückkommst und alle, die an dich glauben, zu dir nimmst. Und auf das freue ich mich riesig. Danke vielmals. Amen.